Letztes Wochenende wurden wir überrascht und darüber müssen wir heute reden, denn es ist Sci-Fi Dienstag, Donnerstag, irgendwas im Podcast, den könnt ihr immer hören. Los geht's. Herzlich willkommen bei Quotenmeter FM. Heute mit Christian Lukas, bei dem irgendwie Musik jetzt hinten dran läuft.
Tja, keine Ahnung, wo die herkommt. Ich höre sie nicht. Aber sowas passiert, wenn man in einer Großstadt im Ruhrgebiet lebt. Da kommen dann schon mal irgendwo Geräusche her, die man nicht wirklich einordnen kann. Tja, so sieht's aus. Ja. Moin übrigens.
Hallo, ja, wir haben auf das Finale von Doctor Who letzte Woche gewartet und ich glaube, ich habe dich ein bisschen fuchsig gemacht, weil normalerweise werden ja die Folgen der, wie soll man sagen, der jetzt inzwischen ersten und zweiten Staffel, wobei es jetzt doch wieder irgendwie Serious bei Wikipedia heißt, also nach zwei Staffeln hat man jetzt gemeint, man müsste jetzt das Finale von Samstag um, was war's, immer so 8, 9 Uhr auf 20 Uhr, also vor die Champions League verlegen. Ich weiß gar nicht, die Champions League, läuft die bei der BBC? Aber wahrscheinlich nicht. Ich habe da gar nicht geguckt, wie das denn so war. Man hat vor zwei Wochen nämlich schon eine Interstellar Song Contest Folge passend zum Eurovision Song Contest am 17. Mai ausgestrahlt. Und dann kam eigentlich schon letzte Woche das Finale. Das hat sich dann rausgestellt, das ist ein zweiteiliges Finale. Und da wurde eigentlich eine bekannte Schauspielerin hervorgeholt. Es war nämlich...
Vielleicht sollten wir jetzt kurz sagen, wer Doctor Who noch nicht zu Ende geguckt hat, dies aber möchte... Wir spoilern jetzt ganz brutal, wem es also gelungen ist, sich nicht spoilern zu lassen, sollte jetzt umschalten.
Genau, das ist so meistens so, wenn wir solche Sendungen machen. Ja. Archie Panjabi hat sich als die große Rani herausgestellt, die ich selber gar nicht kenne, aus den alten... Doctor Who-Zeiten. In welcher Staffel denn damals? Kann man das noch sagen? Hast du die Rani damals gesehen?
Nein, aber sie tauchte meines Wissens, wenn ich bitte um Entschuldigung, wenn ich jetzt was durcheinander bringe, aber ich meine, sie tauchte zum ersten Mal beim dritten Doktor auf, also in den frühen 70er Jahren. In Deutschland lernte man sie dann nach 1989 kennen, da sie eben auch beim siebten Doktor wieder auftauchte, und das waren dann ja die ersten Episoden, die seinerzeit noch auf RTL Plus gezeigt wurden, und seitdem aber war diese Figur raus aus dem Doctor Who Universum. Ja, sie ist 1987 in Großbritannien aufgetreten, die Folgen kamen dann so zweieinhalb Jahre später hier nach Deutschland. Ja, und dann ward sie eigentlich nie wieder gesehen. Sie ist allerdings bei den britischen Fans recht beliebt, weil sie halt auch eine böse Figur ist und sie sich etwas vom Master unterscheidet. Die Beziehung zwischen dem Doktor und dem Master, die ist ja etwas kompliziert, um es vorsichtig auszudrücken. Ja, wir kennen das noch aus den Capaldi-Jahren und der Mistress, eben der weiblichen Ausgabe des Masters, der man eben merkt, irgendwie können die beiden nicht ganz ohne einander. Die Rani jedoch, die ist halt einfach böse. Ja, die hat keine unterschwellige Faszination vielleicht für den Doktor oder braucht ihn zumindest noch. Ich meine, auch Bösewichter brauchen ja ihre Nemesis. Ja, wir würden dann diese Nemesis den Helden nennen. aber sie brauchen sie, um sich auch selbst zu bestimmen. Und die Rani selbst ist so in sich gestimmt, die braucht sowas nicht. Die möchte einfach nur das heißeste Schnittchen auf dem Teller sein.
Ja, so habe ich mir das dann auch so ein bisschen gedacht. Die war ziemlich egozentrisch und der Master war ja schon immer auch jemand, auch beim Abschiedsspecial von dem 11. Doktor, nee, dem 10. Doktor war es ja so, wenn wir uns da zurückerinnern, ich glaube an das Jahr 2009, 2008 war das ja so, da setzt sich am Ende ja auch nochmal, nachdem der Master gescheitert ist, setzt er sich nochmal für den Doktor ein, nachdem das Zeitband durchbrochen wurde und dann Rassilon, der Herrscher der Time Lords, ja den Doktor nochmal umbringen möchte.
Ist schon sehr lange her. Ich muss zugeben, ich habe das gar nicht mehr so in meinem Köpfchen drin. Ja, aber es ist auf jeden Fall dieser Hinweis, dass der Master eben den Doktor braucht. Und da unterscheiden sich eben diese Figuren doch gewaltig voneinander. Und man darf natürlich nicht vergessen, die Rani war von Anfang an eine Frau. Also von Anfang an hat man hier einen weiblichen Gegenspieler etabliert, ohne dass das je übrigens eine Rolle gespielt hätte, dass sie eine Frau war. Also diesbezüglich, wer heute Doctor Who vorwirft, das ist alles so divers geworden, das war die Serie eigentlich immer schon. Ja, also es hat nie eine Rolle gespielt, dass die Rani zufällig ein weiblicher Time Lord war oder halt eine Time Lady. Nö, die war einfach halt die Böse. Punkt. Und man weiß ja aus den Zeiten Colin Bakers, dass sich sehr wohl die Time Lords, wenn sie regenerieren, nicht unbedingt in das Geschlecht zurückgenerieren, was sie vorher gewesen sind. Es gibt eine Folge aus den Baker-Jahren, ich weiß es jetzt nicht auswendig, welche es ist, aber da passiert genau das, da wird ein Time Lord vom Doktor erschossen. Man glaubt es nicht, aber gut, über die Colin Baker-Jahre, da müssten wir mal einen eigenen Podcast machen. Das ist, also da sind die Hintergründe interessanter als die Serie selbst. Und als er sich regeneriert, ist er nicht mehr ein Er, sondern eine Sie. Hat es also schon vor 40 Jahren gegeben. Ist keine Erfindung der Neuzeit. Aber das nur so am Rande geklugscheißt. Bitte.
Ja, tatsächlich war das ja auch bei Doctor Who beim Finale von, glaube ich, Peter Capaldi, da erschießt er ja auch, das war beim Clara-Finale, da erschießt er ja auch eine Weiterentwicklung von, ich glaube, Rassilon? Nee, jemand anderes, den General. Den erschießt er. Und der verwandelt sich dann zurück in eine Frau mit der lustigen Anspielung, Mann, oh Mann, oh Mann, so viel Testosteron, zum Glück bin ich endlich wieder eine Frau.
Es ist halt, ich sag mal, immer schon ein Spiel gewesen, auf was sie sich eingelassen haben, auch um das Publikum zu überraschen. Der Unterschied von damals zu heute, und damit kommen wir vielleicht auch mal zu dem Problem der Jetztzeit, früher ging es um die Handlung, heute geht es oft um die Haltung. Und wenn wir da an die Whittaker-Jahre denken, da haben wir leider ja oft erlebt, dass Haltung über der Handlung stand. Und im Grunde genommen ist auch genau das Problem, mit dem wiederum Russell T. Davis in seine Jahre gestartet ist, dass er zwar einerseits gesagt hat, er restauriert den Doktor wieder, aber dann mit seinen ersten beiden Episoden nach den Specials es nicht getan hat, sondern im Grunde genommen auch wieder Haltung über Handlung gestellt hat und damit natürlich die Serie schlechtmöglichst gestartet hat. Ich denke da nicht nur an die Space Babies Episode, die halt einfach nur schlecht war, sondern dann natürlich auch die Episode, die danach kam, die Beatles Episode, die es wirklich schafft, ein ikonisches Bild nach dem anderen zu präsentieren oder besser gesagt Bilder, die ikonisch sein könnten. Jede Einstellung dieser Episode hätte das Potenzial gehabt, ja, zum T-Shirt-Druck zu werden, zum Plakat für dein Büro, für ich weiß nicht was. Jedes Bild, der Doktor mit dem Afro, mit diesen alten Klamotten, ja, der Doktor trifft die Beatles und, was da alles drinsteckte, normalerweise müsste diese Episode auf einem Sockel stehen. Und dann hat Russell T. Davis die in einem Maße verkackt, dass man sich ja gar nicht vorstellen kann, dass ein so brillanter Autor etwas in dieser Art und Weise verkacken kann. Denn er brachte da ja dann auch alles mit. Der Bösewicht, die Bösewichtin, ich weiß nicht, was ich sagen darf, ohne morgen eine Abmahnung von einer Diversitätsbeauftragten der Bundesregierung zu bekommen, wo er das alles mit non-binär und dies und das so zelebriert hat, was aber keine Sau in der Handlung interessiert hat. Ja, und das war eben das Problem. Du hast eine Figur, die vollkommen scheiße war, dargestellt von einer Person, die dir mindestens in der zweiten Szene derart auf den Sack ging, dass du einfach nur gehofft hast, bitte, lieber Doktor, lass sie vom Erdboden verschwinden für immer. Lass sie nie zurückkommen.
Das war und ja dann, dann die ja. Ja, das war ja noch die und, Geschichte mit dieser Frau, oder? Diese Frau, die irgendwie.
Nein,
da
also du darfst jetzt nicht Frau sagen, weil diese Person ist keine Frau. Diese Person ist auch kein Mann. Diese Person ist Punkt. Mir alles scheißegal. Jeder soll doch sein, wie er glücklich ist. Meine Güte nochmal. Aber wie er das Ganze dann ja zelebriert, wie er sagt, ach, wir haben das ja alles überwunden. Wir haben die Geschlechter überwunden. All das ist so, Ja, ist ja alles schön und gut. Es bringt aber die Geschichte nicht weiter. Und die Geschichte als solche, die ist dann ja einfach nur scheiße. Das ist ja das Problem. Du hast die Beatles und machst aus der Beatles eine Geschichte über eine Welt, die die Musik verloren hat und die halt einfach langweilig ist, die überhaupt keinen Rhythmus hat, die deprimierend ist, die auf ganzer Ebene überhaupt nichts Emotionales bringt, außer, boah, ey, hoffentlich ist der Kack bald vorbei. Er hat sich da eine Bürde aufgelastet mit der zweiten Episode. Ja, also wir sind jetzt in der ersten Staffel. Nur für die, die zuhören und keine Ahnung haben, über was wir hier gerade reden. Das waren die ersten beiden Folgen. Und er hat es sich unnötig schwer gemacht. Space Babies, die erste Folge, war nicht gut. Aber Space Babies könnte man so abtun. Space Babies wäre so eine Folge, 13 Episoden, das ist Folge 7 oder 8. Man guckt sich an und sagt, naja, war eine nette Idee, hätte man was raus machen können, egal. Weißt du, das ist so abgehakt, vergessen. Aber du fängst damit an, wenn man jetzt eben 4 Specials zählt. Also ich gehöre auch zu den Leuten, die eher von 4 Specials reden würden.
Ja, es war ja direkt, also es war ja im November und dann im Dezember kamen 3 Specials. Und da muss man ja sagen, dann haben wir eigentlich 5 Monate gewartet und dann ist Weltraumbabys die Antwort.
Ja, genau, es gab ja dann noch die erste Episode mit Nkuti Gatwa als Doktor, wo man immer sich jetzt so ein bisschen streitet, ist das die erste Folge der ersten Staffel oder ist es das 4. Special? Ich würde mal aufgrund des Umfangs, aufgrund der Art und Weise, wie sie da vorgegangen sind, die Geschichte zu erzählen, die Musical-Geschichte, die da drin steckt und, würde ich mal sagen, es ist noch ein Special. Gut, man kann sich drüber streiten, alles gut. Ja, aber wie gesagt, als man dann drauf gewartet hatte, gerade nach diesem fantastischen Einstieg von Nkuti Gatwa, ich meine, der Mann kommt auf die Bühne und er schreit, hier bin ich. Ich bin der Doktor, gebt mir was zu tun, ich werde euch umarmen. Und dann kommt dieser lahme Einstieg. Oha, das
ja,
ist
das,
aber ziemlich
die Idee hinten dran war ja eigentlich zu sagen, wir senden Doctor Who gegen oder zum Eurovision Song Contest. Also musste man da jetzt eine ikonische Folge draus machen mit irgendwelcher Musik. Und wenn du natürlich schon so einen Start hast mit Weltraumbabys, es ging ja eigentlich weiter. Die dritte Folge eine Woche später war ja Boom von Stephen Moffat, eigentlich eine Folge, wo er nur die ganze Zeit rumstand. Ja. Mhm. Dann kam 73 Yards, spannendes Konzept dieser Folge. Aber auch da muss ich sagen, ja, also irgendwie hat so, so richtig mal gefehlt, dass eine gute Folge kam.
Ja, so die erste. Ich würde ja bei der ersten Staffel sagen, wenn man am Schluss alle Folgen zusammenzählt, überwiegt ganz klar ein positiver Eindruck und gar kein negativer Eindruck. Nur man hat das Problem, dass man von, dass man einfach mit dieser Last in die Staffel gestartet ist, mit eben zwei Downern, die einfach vollkommen neben der Kappe gefahren sind. Stephen Moffat hat dann natürlich eine tolle Schauspieler-Episode gebracht. Also dieses Konzept, der Doktor, der einfach nur steht, der sich nicht bewegen darf, weil er auf einer Mine steht, all das, was um ihn herum passiert, das ist eigentlich, das ist alles ziemlich clever geschrieben. Und auch die 73 Yards ist eine sehr, sehr clever geschriebene Geschichte, die das Problem vielleicht hat, einen Tick zu früh zu kommen. Ja, es wäre vielleicht so eine, als siebte, achte Episode besser aufgehoben gewesen. Aber das sind jetzt, ich sag mal, Kleinigkeiten. Da kann man da an anderer Stelle nochmal drüber streiten. Dann gibt es ja noch hier die Dot and Bubble Episode, die absolut brillant ist, wo dann eben Russell T. Davies auch endlich zeigt, dass er ein absolut brillanter Autor ist, weil man hat ja eine Episode, die sehr ungewöhnlich auch wieder verläuft. Wir haben keine TARDIS etc. bla bla. Wir haben nur diese vollkommen seltsame Welt, in der alle Leute in ihrer Blase quasi leben, ihrer Social-Media-Blase und. Und man denkt ja, man weiß, worauf die Episode hinausläuft und dann hat die ja ein Ende, wo man vor dem Fernsehen sitzt und sich denkt, ach du Scheiße, damit hätte ich nicht gerechnet. Aber das ist groß erzählt, das ist ganz toll erzählt. Und er ist dann natürlich von der ersten Staffel zur zweiten Staffel gestartet, auch wieder mit einem Special, was wunderschön war. Ja, also eine wirklich tolle Weihnachtsgeschichte. Dr. Who hat mal wieder es geschafft, dann eben doch mal eine emotionale Geschichte zum Fest und alles zu bringen. Und die zweite Staffel in ihrer Gesamtheit, würde ich jetzt sagen, am Ende überwiegt auch ein eher positiver Eindruck. Das Problem ist im Grunde genommen, dass sich die Serie in den letzten Jahren, und das ist vor Whittaker schon der Fall gewesen, also man darf nicht immer nur über Whittaker schimpfen, man muss auch über die Autoren schimpfen, John Capaldi hatte das Problem, er hatte eigentlich nie die Episoden, die er verdient gehabt hätte. Ja, Capaldi war nicht einfach der Doktor, also er hat ihn nicht einfach gespielt, er ist der Doktor gewesen mit jeder Faser seines Körpers. Und schon er hatte das Problem, dass es sehr oft um Haltung statt Handlung ging. Und auch Russell T. Davies hat sich daraus nur sehr, sehr schlecht lösen können. Und er stand dann natürlich jetzt in der zweiten Staffel vor dem großen Problem, dass Fans, so wie du oder ich, wir sind ja ein unglaublich schwieriges Publikum. Das müssen wir ja mal ganz ehrlich sagen. Denn wir sagen ja immer zu den Machern einer Serie, die wir lieben, so, und in der ersten und in der nächsten Staffel muss alles ganz anders werden. Du musst mich überraschen. Du musst alles neu machen. Aber wehe, du veränderst irgendwas in meiner geliebten Spielewelt. Wo du dann natürlich als Autor sitzt und dir denkst so, ey, das ist aber jetzt die Quadratur des Kreises. Wie soll ich nichts verändern, wenn ich alles verändern muss und darf nichts verändern, aber werde gleichzeitig aufgefordert, alles neu zu machen. Und da hatte sich Russell T. Davies natürlich auch in so eine Sackgasse selbst manövriert, dass er ja zum Beispiel von Anfang an gesagt hat, bei ihm wird es keine Daleks geben, bei ihm wird es keine Cybermen geben. Ja, er wird andere Dinge machen. Problem ist natürlich, der Fan möchte aber auch hier und da umgarnt werden. Und wenn wir jetzt zu dem Ende der zweiten Staffel kommen, muss man natürlich sagen, ist das, was er da am Ende liefert, das ist natürlich Fanservice pur. Und das kann man positiv sehen. Man kann als Fan sagen, ha, guck, er hat es nicht vergessen. Juhu, wie toll ist das denn? Man kann als Fan aber auch sagen, ja, aber das ist schon jetzt ein bisschen viel Service auch wieder. Ist ja so, du willst ein Stück Kuchen haben, dann stellt dir jemand drei Stücke hin, dann isst du die drei Stücke, weil sie lecker waren und sagst dann aber, Ich habe mir so ein bisschen den Magen daran vertan. Das war jetzt doch ein bisschen viel für mich. Der Fan ist schwierig. Und eben das Ende der zweiten Staffel ist ja auf der einen Seite ein Wow-Moment, wo du einfach nur sitzt und denkst, ja, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Mach, komm, wann startet die dritte Staffel? Wie, die startet nicht nächste Woche? Ihr Schweine, ich muss das jetzt weitersehen. Auf der anderen Seite sagt man, du, Dr. Who muss aber ganz schön quotenmäßig im Keller sein, wenn du zu so einem, ja, wenn du so einen Schritt am Ende gehen musst, um einfach das Publikum mal wieder aus seinem Winterschlaf zu reißen.
Ja, jetzt darf ich auch wieder was dazu sagen. Ja, es ist ganz interessant eigentlich, wenn man sich überlegt, dass die verhasste Jodie Whittaker, ich zähle es gerade, 1, 2, 3, 4, 5 Staffeln bekommen hat, obwohl jeder ja meistens immer nur so 3 Staffeln bekommt.
Ich glaube, was? Du hast dich da vertan, es sind 3 Staffeln mit Specials.
Ja, es gibt viele Specials, wiederum ging ja, es gab 3 Staffeln. Und dann ging ja Specials los. In jedem Jahr gab es da spezielle Specials. Da habe ich mich jetzt verguckt. Nee, es gab 3 Staffeln mit 3 Specials. So hat es irgendwie auch der 11.
Doktor bekommen. Ich habe das auch mit den Specials nicht mehr verfolgt. Irgendwann. Ich habe es nur noch über mich ergehen lassen.
Und was mir jetzt letztens aufgefallen ist, ich habe Sonntagnachmittag, habe ich dann zufällig mal, weil mein YouTube-Algorithmus, der hat mir schon die BBC-Proms vom letzten Jahr nochmal eingespült. Und da war ich dann gespannt und habe nochmal reingeguckt. Und obwohl letztes Jahr ja schon eine Staffel draußen war, war da ja eigentlich gar nichts vom neuen Doktor und eigentlich Russell T. Davis. Der war mir anfangs ein Dorn im Auge, weil ich komme von der Peter Capaldi-Zeit mit dem 11. Doktor. Also, wo es dann langsam so mit Daleks losging, wo man dann erst so hinterher so Stück für Stück erfahren hat, oh Mann, das sind ja richtige Schweine. Das war ja in der 3. Folge der 5. Staffel, war das ja noch gar nicht klar, dass das alles ja so eine riesige Science-Fiction-Geschichte ist. Und habe mich dann auch schon gewundert, als Chipnail, der Mastermind des 13. Doktors, ja, dann immer gesagt hat, ja, kann mit der Serie nichts anfangen, holt allerdings dann die Daleks die Daleks zum Beispiel zurück. Und mich hat es jetzt gewundert, dass Russell T. Davis ja da überhaupt nicht die Cybermen oder andere Spezies mal zurückgeholt hat, außer jetzt die Rani. Ich muss allerdings sagen, wir haben dann gerade beim Rückblick der 2. Staffel abgebrochen bei der besten Folge. Das war nämlich die 4. am 3. Mai. Das war Lucky Day. Und da haben wir dann auch schon gerätselt, ohne es wirklich zu schreiben, weil da war Ruby auch wieder da, die ja eigentlich nur 4 Folgen oder 3 Folgen da war. Und man hat mal so ein bisschen hinter die Kulissen von, wie ich finde, von Unit geguckt. Und die haben ja zum Start der Disney-Kooperation einen eigenen Marvel Tower in London bekommen. Ja, und wie hat dir Lucky Day gefallen?
Gut, gut.
Nach dem Verriss ist gut eigentlich schon sehr gut.
Hatte die einen Verriss? Achso, oder ich Verriss? Nein.
Du hast gerade hier doch gesagt, die neue Staffel waren nicht ganz so geil.
Ich habe ja gesagt, sie hat das Problem, dass sie sich nicht wirklich selbst findet. Sie hat gute Episoden und Lucky Day ist ja auch wieder eine ungewöhnliche Episode, denn der Doktor ist ja in dieser Episode quasi nur der Gast da. Ja, es ist ja die Rückkehr von Ruby Sunday und es ist eine reine Ruby Sunday Episode, die ja dann einen Twist präsentiert, den ja wirklich niemand voraussieht. Also dieser Twist, der da über uns quasi hereinbricht, das ist ja wirklich ganz, ganz großartig einfach nur. Es ist ein What the fuck-Moment, schlicht und ergreifend. Es ist übrigens auch keine Episode von Russell T. Davis, was uns zu denken geben sollte, dass wirklich eine Episode, die uns emotional so packt, nicht von Davis ist, sondern von Pete McTighe. Und die ja im Grunde genommen schon das Finale auf seine Art und Weise einläutet. Denn es ist ja jetzt klar mit dieser Episode, dass Ruby Sunday zurückkehren wird. Dass sie eben nicht, dass das hier jetzt nicht so ein einfacher, ja, so ein Special ist, wo man einfach nochmal die Figur wieder auftreten lässt. Denn sie hatte jetzt ja einen sehr ruhigen Ausstieg im Grunde genommen aus der Serie. Na, sie kommt hier ja dann doch tatsächlich wieder zurück. Und mit dem Ende, ja, da wird ja dann doch schon in gewisser Weise das Finale eingeläutet. Eigentlich ziemlich früh, wenn man es sich mal so überlegt. Vor allen Dingen, wenn man halt sich überlegt, dass die Serie bis zu diesem Punkt keinen greifbaren Bösewicht als solchen hat.
Genau. Ja.
Und ich kann das sein, dass du irgendwie neben einem Flugplatz wohnst? Weil jetzt war es bei mir sehr laut. Und das war
ja, da ist gerade nochmal die Eisenbahn hier vorbeigefahren.
Ah, die Eisenbahn. Dein Büro ist an der Eisenbahn.
Ja, wie genau, toll. Da war wieder so ein ganz. Oder war das die Müllabfuhr, die oder irgendwie so Straßenreiniger kam gerade vorbei und hat da ordentlich Krach gemacht.
Da müssen wir uns irgendwann einmal hier im Podcast über die Eisenbahn unterhalten und über Trainspotting. Wichtiges Thema. Aber entschuldige, ich bin dir wieder ins Wort gefallen.
Ja, ich wollte nur sagen, dass ja, wir jetzt bei diesen ganzen ja, Doctor Who-Gesprächen, ja, wir hatten jetzt in beiden Staffeln nicht so einen wirklichen Bösewicht. Und ich habe so das Gefühl auch, dass ich nicht weiß, wo will eigentlich die Serie jetzt so wirklich hin?
Ich glaube, das ist ein Gefühl, das die Autoren mit dir teilen.
Ja, also es fehlt so irgendwie der Plan über 2-3 Jahre mal zu sagen, hier kommt mal wieder ein Gaststar, sondern man hat dann irgendwie, habe ich so das Gefühl gehabt, es war wichtiger, dass man einen POC-Star hatte und dass man jetzt in der zweiten Staffel, damit man sich auch ja nichts vorwerfen kann, Veranda Setshu als Belinda Chandra eingebaut, aber nicht so wirklich gedacht, wäre es eigentlich vielleicht ganz cool, wenn man darüber hinaus der guten Frau auch noch eine Story gibt, wie damals bei Amy und Rory oder den Schullehrer bei Clara. Das ist irgendwie alles so glatt gebügelt. Und da finde ich halt irgendwie, ja, ist die Serie auch nicht so wirklich so kreativ. Mich wundert es auch, dass man nicht so wirklich mal auf die Idee kommt, vielleicht mal ein junges Mädchen aus den 90ern mitzunehmen und dann einfach mit ihr öfters mal in der jetzigen Zeit herumzureisen und sagen, guck mal, was da noch so alles kommt. Und ach, wart du erst mal 3 Jahre Internet, dir werden die Augen rausfallen.
Ja, oder und, 9-11.
9-11 ja. Beispielsweise. Nimm eine, ja, also das zum Beispiel, wie du sagst, 9-11, nimm eine Amerikanerin mit. Also die BBC guckt ja auch immer, dass er die englischen Fans mit, oder die amerikanischen Fans mitnimmt. Vielleicht auch mal eine etwas ältere, also ich sage jetzt mal so 35, die vielleicht auch früher viel Jet Set von New York nach durch die USA. Und er sagt immer, oh, wir müssen ja eigentlich noch zum 11. September und das wird alles verändern. Und sie, was, wieso? Und klar, auch sowas kannst du draus machen. Mhm. Aber da war jetzt eigentlich zuletzt irgendwie gar nichts, außer dass man halt mitten in London den Marvel Tower eingebaut hat.
Ja, das auch. Ja, aber da sprichst du natürlich was an. Also Ruby hatte eine Backstory, die eigentlich ja auch originell gelöst wurde, weil man denkt natürlich, wunders, was dafür am Ende rauskommt. Und dann ist es doch eine sehr bodenständige Auflösung der Geschichte. Was mir übrigens ganz gut gefallen hat, also weil das war mal ein gelungener Bruch der Erwartungen. Aber damit war in gewisser Weise die Geschichte auch schon wieder auserzählt. Interessant, wie man in Lucky Day es dann doch geschafft hat, entschuldige, das ist jetzt leider mein Computer gewesen, ihr dann doch nochmal neues Futter zu bieten. Und was Belinda Chandra betrifft, ist natürlich jetzt so schwierig. Ich meine, man möchte jetzt ja auch nicht immer alles verraten, was ihre Geschichte betrifft. Es hat ja einen Grund, warum sie so ein wenig, ja, wie soll man das sagen, farblos ist der falsche Wort, weil farblos ist abwertend und das möchte ich nicht benutzen, weil ihre Rolle schon gut ist. Gute Schauspielerin spielt eine interessante Rolle und sie ist natürlich für einen gewissen Schlussgag, ja, da hält man sich da, ich sag mal, so ein bisschen was im Hintergrund ja auch offen, was dann ja so mit Realitätsverschiebung etc. zu tun hat.
Das habe ich überhaupt nicht gecheckt.
Ja, ist eigentlich, ja, sollen wir es verraten? Da muss ich hier nochmal Spoilerwarnung nochmal rausgeben.
Ja, wir müssen es verraten, ja. Weil es geht ja, ja dann am Ende so, dass der Doktor regeneriert. Und aber warum jetzt eigentlich das Baby? Gab es jetzt eigentlich wirklich oder war das nur eine Einbildung?
Ja, also es hat sich ja im Grunde genommen. Ja, genau, es hat sich ja die Realität um einen Ticken verschoben. Ja, wir erfahren das ja. Es wird ja ganz klar gesagt, im Unit Tower hat man ja die Möglichkeit, wie wir erfahren, solche Wahrnehmungen, also solche Verschiebungen wahrzunehmen. Das heißt, im Unit Tower weiß man, oh, da haben sich ein paar Dinge etwas verändert. Beispielsweise dieser kleine Gag, den ich persönlich gar nicht für einen Gag, sondern für einen Wink mit dem Zaunpfahl halte, dass sich da die Grenze zwischen Schweden und Norwegen um ein paar Kilometer verschoben hat. Ja, was wo sie ja auch so das sagen, das bringt jetzt eigentlich nichts, aber da hat eine Verschiebung stattgefunden. Ja, sie hat ja keine Konsequenzen in dem Sinne, außer dass die Grenze sich so ein bisschen verschoben hat, aber Schweden und Norwegen offenbar immer noch beste Freunde sind. Also, ja, ist jetzt halt so. Und ich komme da drauf, warum ich das bringe. Und gleichzeitig aber sehen wir ja, dass sich die Realität auch für den Doktor und für Belinda verschoben hat, denn wir sehen in den Einzelepisoden ja, dass sie nach Hause möchte. Wir glauben ja, weil ihre Eltern auf sie warten, weil es ist eben, ja, sie wollte nach Hause, weil damit sich die Eltern keine Sorgen machen. Denn eigentlich ja ist ihre Schicht vorbei. Und zwischen der ersten Episode und der letzten Episode liegen ja, was die Belinda-Geschichte betrifft, nur wenige Stunden. So, und in diesen wenigen Stunden hat sich aber für Belinda die Realität verschoben, denn Belinda möchte anfangs nach Hause, weil ihre Eltern waren. Und jetzt durch die Verschiebung sehen wir ja in den Rückblicken, sie will nicht nach Hause, weil die Eltern warten, sondern sie will nach Hause, weil die Eltern warten, weil die Mutter auf ihr Kind aufpasst. Ein Kind, was es in dieser Weise am Anfang nicht gab. So, das heißt, das Kind ist jetzt, das ist ja dann diese Geschichte mit diesem Raum zwischen Raum und Zeit, es ist jetzt real. Und es ist ihr Kind. Und er kann jetzt natürlich sagen, da haben sie aber ein bisschen um die Ecken gestrickt. Das finde ich aber nicht schlimm, das hat man bei Doctor Who oft gemacht und das akzeptiere ich in der Doctor Who-Welt auch als solches. Und damit sind wir ja bei der Realitätsverschiebung und eben der großen Frage, ob die Person, welche wir jetzt als den neuen Doktor sehen, tatsächlich der neue Doktor ist, oder ob es etwas mit einer Realitätsverschiebung zu tun hat, die in Wirklichkeit ihren Anfang bereits in den Tennant-Jahren nimmt und auf die Russell T. Davis sich hier bezieht.
Du meinst nämlich, dass der Doktor regeneriert und also ich persönlich finde es ein bisschen Quatsch. Also fangen wir mal kurz an, auch mit dem Baby, dass es da irgendwie erstmal nicht gab, dass es eigentlich aus Space Babies ein Babys ist, dass sie dann trotzdem irgendwie glaubt, es sei ihr Baby. Das nehme ich ja noch alles hin. Jetzt zu sagen allerdings, der Doktor muss sich deshalb regenerieren, da muss man auch mal vielleicht auf die Laufzeit gucken. Ich fand auch das Ende von schön, aber irgendwie, was mir zum Beispiel auch in der ganzen in den zwei Staffeln aufgefallen hat, man hat diese große TARDIS, aber man hat sie nicht einmal benutzt. Also es gibt keine wirkliche TARDIS-Folge, dass man mal irgendwie was Besonderes da macht. Was ich dann noch ein bisschen seltsam finde bei der ganzen Sache, eben, dass der Hauptdarsteller eben schon nach dem zweiten Jahr wieder geht. Das hätte ich tatsächlich so nicht gedacht. Auch normalerweise benutzen wir da meistens immer das Weihnachtsspecial. Deswegen, ja, mal gucken. Und dann, weil du ja sagst, verwandelt sich der Doktor in Rose. Und könnte das eine Gradverschiebung sein, weil ja Rose eigentlich gefangen ist in der Parallelwelt. Und ich kann mir das nicht vorstellen, wie das sauber gelöst werden sollte. Ich glaube ja, einfach,
da überlegen wir, ist sie gefangen in einer Parallelwelt?
Ja, sie hat sich dafür entschieden, aber sie wird ja jetzt...
Eben.
Sie wird jetzt ja herausgeholt, aber sie wird wahrscheinlich nicht herausgeholt, weil das ist ja nicht möglich. Also ist ja sonst, ist das ja alles erzählerischer Quatsch. Ich glaube halt einfach, man holt sie jetzt hervor, weil man schon wieder gemerkt hat, die Quoten sind jetzt doch wieder ein bisschen schlechter. Man hat jetzt David Tennant ja extra zurückgeholt.
Es ist meiner Ansicht nach auch ein Quotenstunt. Man muss ja sagen, auch wenn ein Kuti Gatwa ein guter Doktor war, und natürlich die Rückkehr auch von Russell T. Davis ja schon eine große Rettungsaktion gewesen ist. Diese Rettungsmission ist ja nicht wirklich gelungen, denn die Quoten sind in Großbritannien und wir müssen immer noch Großbritannien als das Mutterland betrachten. Sie sind ja nochmal zurückgegangen. Das heißt, ein Kuti Gatwa steht am Ende schlechter da als...
unsere Lieblingsdoktorin.
Genau. Und da ist das natürlich jetzt ein Quotenstart. Da ist, man hatte jetzt im Grunde genommen nur zwei Möglichkeiten. Man nimmt einen Schauspieler von einem gewissen Stand, von einem Status, jemand, der groß ist, aber finde mal einen Schauspieler, der groß ist und bereit ist, in so einer Serie zu spielen, als dann der 17., 16., 28. Doktor. Ja, man weiß ja nicht, wie viele Doktoren es wirklich gegeben hat. Ich sag nur der Refugee-Doktor. Da so einen findest du nicht unbedingt. Ja, also was für ein Name könnte das sein? Also nimmst du natürlich jemanden, der innerhalb der Szene, innerhalb des eigenen Erzähluniversums einen guten Namen hat. Und da bist du natürlich mit Billy Piper, jetzt ist der Name raus, erstmal auf der sicheren Seite. Sie war eine beliebte Schauspielerin innerhalb der Serie. Sie hat sich auch schauspielerisch in der Serie weiterentwickelt. Also am Anfang ist sie noch so ein bisschen unsicher, das merkt man. Am Ende ist sie eine Leading Lady, die Serie hätte auch tragen können. Und da hat man sich natürlich gesagt, komm, nehmen wir die. Und an dem Punkt, muss ich jetzt sagen, hat Russell T. Davis meiner Ansicht nach natürlich in der letzten Episode diesen Hinweis gelegt mit der Realitätsverschiebung. Denn, mein Lieber, wo hat denn Rose am Ende gelebt? Du sagtest ja, in einer anderen parallelen Welt. Gut, aber diese parallele Welt entspricht ja offenbar unserer Welt weithin. Und in welchem Land hat sie dort gelebt?
England.
Nee, eben nicht. Das Ende ist Norwegen. Es war am Schluss Norwegen. Das stimmt. Ende, also ihr Ausstieg aus der Serie, findet in Norwegen statt. So, und jetzt, wo hat sich die Realität um 7 Kilometer verschoben? An der Grenze von Norwegen und Schweden. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das ein Zufall ist, dass Russell T. Davis vielleicht das einfach nur genommen hat, weil er gerne Urlaub in Norwegen macht. dafür ist er dann doch zu sehr in der Materie drin. Dafür hat er dann ja zum Beispiel mit der Rani eben Figuren zurückgeholt, eine Figur zurückgeholt, die dann eben doch sehr klassisch in diesem Universum verwurzelt ist. Und dementsprechend hat er da meiner Ansicht nach so einen kleinen Hint gegeben, so einen kleinen Hinweis, dass das mit dieser Figur vielleicht alles ganz anders ist, als wir denken, dass es ist. Denn wir gehen davon aus, dass sie der neue Doktor ist. Aber Frage, ist sie der neue Doktor?
Oder werden wir nach der, ich sag nur, Bi-Generation vielleicht eine Regeneration des anderen Doktors sehen und von ihr dann am Ende?
Tja, das wird
dass er sie dann
Frage
nur hochholt.
Ja. Und ich mein,
oder da gibt hat es dann einfach... Hat die Regeneration dann halt einfach nur Rose in die jetzige, unsere Welt geholt? Oder wie wird das dann alles weiterlaufen? Das werden wir alles in Zukunft sehen. Aber trotzdem hört sich das nicht gut an, muss ich jetzt nochmal festhalten.
Ja, ich sehe es genau andersrum. Weil, guck mal, auch wir beide unterhalten uns jetzt über die Serie. Ja, also ja. Als du gesagt hast, hör mal, sollen wir nicht einen Doctor Who-Podcast fürs nächste Mal machen? Ja, zeigt das ja, du warst ja auch in dem Moment sofort im Thema drin. Ich habe sofort gesagt, oh ja, lass uns was darüber machen, lass mich reden.
Und, ja, ich wollte nur noch sagen, ja? Weil wir vielleicht auch jetzt dann so ans Ende kommen,
ja.
In der letzten Folge taucht ja auch nochmal Jodie Whittaker auf, wo nochmal so ein kleiner Gag zwischenrein gemacht wird, dass jetzt nicht David Tennant da ist, der Doktor, der immer auftaucht.
Ja.
Und diese Zeilen von Whittaker als 13. Doktor sind einfach so verhältnismäßig gut, sympathisch und das ist das Beste eigentlich, was sie so in der ganzen Serie so gesagt hat.
Ja, in gewisser Weise ja. Und seltsamerweise hat ja auch das Auftauchen von Whittaker so in der Fanszene keinen Shitstorm hervorgerufen ist. Ja, also es hat diesmal funktioniert. Ich nehme zwar an, dass man Whittaker eher genommen hat, weil Capaldi und Smith keine Zeit hatten, weil sonst wäre es definitiv einer der beiden gewesen, meiner Ansicht nach. Aber ja, es ist jetzt ja auch nicht so entscheidend, welcher Doktor in dem Moment auftaucht. Und Tom Baker oder Colin Baker, die sind ein bisschen zu alt, als dass die nochmal vor die Kamera treten würden. Um jetzt mal ganz weit zurückzugehen, also jetzt als Doktor vor die Kamera treten würde. Und wie gesagt, eine Sache haben sie ja wirklich geschafft, nämlich, dass man wieder über die Serie redet. Und das ist ja im Grunde genommen wichtig. Und das ist natürlich dann für die nächste Staffel wichtig, weil jetzt natürlich so ein Interesse entfacht wurde, gerade im Mutterland des Doktors, wo man jetzt sagt, okay, jetzt wollen wir aber wissen, wie geht das weiter? Was ist da passiert? Hallo, wann kommt die dritte Staffel? Wir werden es sehen.
Ja, definitiv. Wir werden es sehen, denn Disney muss noch ein bisschen was bezahlen. Oder gibt es da eigentlich, weiß man da irgendwas über die Verträge? Wahrscheinlich eher gar nicht.
Da gibt es nur Gerüchte drüber. Es gab zuletzt das Gerücht, dass Disney aussteigen wollte. Dass da wohl tatsächlich eine Ausstiegsklausel gibt. Also die scheint wirklich da zu sein, aber dass Disney wohl gar nicht glücklich mit den letzten Episoden war. Und also Disney rückt da ja leider keine Klickzahlen raus. In Großbritannien können wir ja sehen, also das Weihnachtsspecial, also das letzte Special war ja super erfolgreich. Das erste Mal seit langer Zeit wieder, dass etwas wirklich geknallt hat, aber die zweite Staffel ist dann ja von den Episoden, von den Quoten her ja ziemlich nach unten gegangen, weil das ja immer dann die Quoten der linearen Ausstrahlung sind, bei den Klicks dann auf dem iPlayer von BBC scheint es alles in allem besser gelaufen zu sein, aber eben nicht so, wie man das gerne hätte, denn man darf ja auch nicht vergessen, so ganz billig ist die Serie nicht. Gab ja jetzt tatsächlich auch am Ende mal wieder Episoden, die richtig gut aussahen. Ja, ich denke da so an die Tennant-Jahre zurück, wo wir manche Episoden hatten auf Kinoniveau. Da hat ja Doctor Who auch in den letzten Jahren so ein bisschen abgebaut. Und jetzt hat ja endlich auch mal wieder ordentlich Augenfutter zumindest gegeben. Und naja, also mit der dritten Staffel, man wird jetzt sehen, wohin das führt. Kommt ja auch noch ein Spin-off. Und naja, wir werden es sehen.
Ja, also die Episoden sind ja um 8 Uhr morgens, sehe ich jetzt hier gerade, samstags bei der BBC online gegangen. Und das hat man gemacht, damit natürlich auch Disney das nicht irgendwann mitten in der Nacht zeigt, sondern die wollten natürlich dann auch sagen können, 12 Uhr Mittag Pacific Time wird es ausgestrahlt, und wir zum Beispiel hier in Deutschland haben ja dann die Episoden meist um 9 Uhr bekommen, außer jetzt beim Finale, das halt zeitgleich ausgestrahlt wurde. Und jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Ich fände es halt gut, dass man, wenn man jetzt vielleicht für die dritte Staffel auch wieder ein paar Folgen, was heißt, ich fände es gut. Das Problem ist ja, dass wir beide ja schon wissen, dass die dritte Staffel ja schon längst geschrieben, wenn nicht sogar abgedreht wurde.
Ja, also zumindest sind sie ja irgendwo mittendrin. Aber muss man ihnen ja auch lassen, sie haben es ja wirklich geschafft, dass bis jetzt nicht nach außen gedrungen ist. So war ja dann tatsächlich auch das Auftauchen von Billy Piper tatsächlich ein Wow-Moment. Ja, also das so geheim zu halten in heutigen Social-Media-Zeiten, da muss man sagen, Respekt. Ja, wir bekommen ja jetzt erstmal in Kürze, wenn auch das genaue Datum noch nicht feststeht, The War Between the Land and the Sea, diesen Fünfteiler, der dann offenbar auch UNIT sehr ins Zentrum des Geschehens rückt. Und der Trailer sieht ja ganz gut aus. Zwar gar nicht so nach Doctor Who, aber das könnte was werden, vor allen Dingen, weil Gemma Redgrave, die dort eine Hauptrolle spielen wird, natürlich in ihrer Rolle als Chefin von UNIT schon so ihre Duftmarken hinterlegt hat. Das muss man da auch mal ganz klar sagen. Also sie hat schon eine Präsenz, die eben auch dazu geeignet ist, eine eigene Serie zu tragen. Und vielleicht ist das ja auch der Einstieg in eine neue UNIT-Welt, denn Torchwood wird sicherlich nicht zurückkehren. Dafür hat man seinerzeit die vierte Staffel viel zu sehr verkackt, als dass man da nochmal in das Universum zurückkehren würde.
Ich glaube, bei Torchwood war, glaube ich, viel zu viel falsch. Und ich bin auf jeden Fall gespannt auf The War Between the Land and the Sea mit der ganzen UNIT Gang, und könnte eigentlich ganz gut werden. Und auch ich finde Gemma Redgrave als Catherine Kate Lethbridge Stewart einfach super. Ich fand es auch immer so schön, dass sie zu vereinzelten Folgen ja auch immer schon wieder aufgetreten ist und eigentlich jetzt über Jahre mit so der Crew gehört, die man immer mal wieder sieht. Also wir hatten ja gerade in manchen Jahren Figuren wie die Paternoster Gang, wo man auch gedacht hat, dass die vielleicht noch ein bisschen erhalten bleibt, die dann aber komplett rausgeschmissen wurde. Und wenigstens bei UNIT hat man die Darsteller dagelassen.
Also man muss ja sagen, Gemma Redgrave hat einfach so ihren großen Moment am Ende von Lucky Day, wo man einfach dann sieht, dass diese Frau gut ist, und dass in dieser Frau gleichzeitig Abgründe existieren. Und das finde ich ja immer an Figuren, also ganz persönlich an solchen Figuren faszinierend. Das ist etwas, was David Tennant sehr, sehr gut auch herausspielen konnte in seinen Episoden. Es gab nie einen Zweifel daran, dass der Tennant-Doktor ein guter Doktor war. Aber wir wussten alle, man darf ihm auch nicht querkommen. Da ist ein Abgrund, der in ihm existiert. Und das Gleiche haben wir eben bei der Gemma Redgrave-Figur in Lucky Day ja gesehen, wenn sie dann wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes die Tore am Ende öffnet. Und das ist schon, ja, also da lauern Abgründe in der Figur. Und sie jetzt so mehr in den Mittelpunkt einer eigenen Serie zu rücken, oder zumindest doch als die wichtigste Supporting-Figur, ich finde immer den deutschen Begriff Nebendarsteller, finde ich immer abwehrend. Also es ist ja Support, dass sie da eben offenbar der Support ist für diese Geschichte, aber der alleinige Support, das sieht schon klasse aus. Also ich bin da schon ein bisschen gespannt. Natürlich kann es daneben gehen, keine Frage, aber der erste Eindruck ist erstmal, ah, okay, sind nur 5 Episoden, ist also auch ein festgelegter Rahmen. Na, wir können uns da doch mal überraschen lassen, glaube ich.
Naja, aber sie hat schon einen starken Auftritt hingelegt, als damals die Cybermans die Menschen übernommen haben. Und als sie dann so kam, irgendwie geschieden, zweifache Mutter, und dann wirft sie so einen toten Cyberman hin und wirft, das haben sie das letzte Mal gesagt, dass wir irgendwie nichts können. Und er gehört auf unsere Gehaltsliste, die den Doktor auf den Gehaltsliste hat, und er dann nur so rumfragt, oh, was kriege ich denn? Und sie dann nur sagt, ach, was sagt man jetzt noch so?
Hey, also das ist eine Figur, die viel zu lange eigentlich so in der zweiten Reihe agiert hat und die es wirklich jetzt auch verdient hat, in die erste Reihe zu gehen. Ich muss sagen, ich kenne leider aus der dritten Staffel, vom dritten Doktor nur sehr, sehr wenig. Da ist sehr, sehr wenig ja bis jetzt in Deutschland erschienen und und es fehlt jetzt ja auch so ein bisschen das Geld, dass man mal eben sagen könnte, ach komm, ich lasse mir mal die ganzen DVDs aus Großbritannien kommen. Ja, und da bin ich leider nicht so drin, aber im dritten Doktor geht es ja um Unit. Das heißt, die Figur ihres Vaters ist dort ja eine Hauptfigur. Man kann das ja in den wenigen Folgen, die man so hier in Deutschland zu Gesicht bekommen hat, ja sehen, dass Unit da eben auf Augenhöhe mit dem Doktor agiert hat. Ja. Und deswegen übrigens auch so ein Punkt, wofür man die Whittaker-Jahre hassen darf, wenn Unit in der ersten Whittaker-Staffel als, ach, wir haben das aufgelöst aus Budgetgründen und das Ganze in so einem kleinen humoristischen Telefon-Gag eingebracht hat, so und man dann auch denkt, ey Leute, das war 50 Jahre, war das ein fester Bestandteil des Universums und ihr kackt das hier mal eben aus der Serie mit einem kleinen Witzle raus. Das macht man einfach nicht. Wenn man etwas, was so lange zu einer Serie gehört hat, aus einer Serie hinaus katapultiert, dann macht man das in einer schönen Abschiedsepisode, wo man dann sagt, das war schön, aber die Zeit hat sich geändert, wir blicken jetzt nach vorne, das war's. Und es hat ja auch Gründe, warum man Unit dann eben doch wiederbelebt hat, weil man offenbar da sogar schon gemerkt hat, oh, das war aber jetzt nicht gut, was wir hier gemacht haben.
Genau, ja.
Naja.
Ja, dann haben wir es für dieses Wochenende. Es ist Pfingsten, jetzt gehen wir noch ein bisschen raus und sonnen uns. Was machst du denn noch am Pfingsten?
Arbeiten. Wie sich das für einen guten Freiberufler gehört, werde ich arbeiten.
Alles klar, ich auch.
Ja, deswegen, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr dürft uns jetzt eure Thoughts and Prayers dafür schicken, dass ihr irgendwo mit einer Pina Colada sitzt, diesen Podcast gehört habt, während wir in unseren Büros jetzt sitzen und arbeiten müssen.
Dann würde ich sagen, bis die Tage.
Macht's gut!